Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sparks and Steps. Mein Name ist Lisa Langmantel und ich spreche mit meinen Gästen über ihren unternehmerischen Weg, den Gründungsfunken, der sie dazu gebracht hat, anzufangen und die Schritte, die sie gehen mussten, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Sergio Adelian und Codin Popescu kennen sich schon 20 Jahre, als sie 2017 beschließen, gemeinsam Artivive zu gründen. Was kann das Augmented Reality Tool Artivive besonders gut? Kunstschaffenden die Möglichkeit geben, durch den Einsatz von Augmented Reality analoge und digitale Kunst zu verbinden. Erster großer Coup gleich zu Beginn, eine Projektkooperation mit der Albertina. Credibility in der Kunstszene inklusive. Ende 2018 werden sie in den Accelerator der UC Berkeley aufgenommen und verbringen insgesamt 9 Monate in Kalifornien. Dieser Aufenthalt hat dem Gründerteam geholfen, verstärkt international sichtbar zu sein und Investoren aus unterschiedlichsten Ecken der Welt für Artivive zu begeistern. Wir haben über ihren unternehmerischen Weg gesprochen, warum Execution Everything ist, was sie bei ihrer Investorensuche gelernt haben und warum international zu denken besonders wichtig ist. Viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Sparks and Steps. Schön, dass ihr da seid.
Danke, Lisa. Danke für die Einladung.
Schön, da zu sein. Freut mich sehr.
Ihr habt ja Anfang 2017 euer Unternehmen Artivive gegründet. Und wir sind ja jetzt schon Anfang 2022, das heißt schon 4 Jahre plus oder gute 4 Jahre seid ihr jetzt schon dabei. Und ich hätte heute vor mit euch, dass wir uns so ein bisschen euren unternehmerischen Weg einfach anschauen und schauen, was waren da für verschiedene Schritte nötig, damit ihr da hingekommen seid, wo ihr heute seid, wo ihr heute steht mit eurem Unternehmen, mit euren Mitarbeitern und mit dem, was ihr tut. Und wenn ihr jetzt so zurückschaut auf euren unternehmerischen Weg die letzten 4 Jahre, wer anfangen will, fangt dann einfach an. Wie würdet ihr das zusammenfassen in einer Metapher, fällt euch da eine Metapher ein oder ein Bild oder ein Lied, das diesen unternehmerischen Weg von 2017 bis heute beschreiben würde?
Ich glaube, von unserer Seite, es war die letzten Jahre fühlen sich irgendwie fast ein Leben schon. Wir haben irrsinnig viel gelernt und sind auch gewachsen persönlich, aber auch als Unternehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ein Lied gibt oder ein Thema, das wir da aufgreifen können, das es irgendwie wieder repräsentiert. Es ist irgendwie nur diese Ups und Downs, dass es irgendwie bei Startups gibt, wie meistens im Leben, wo irgendwie man ist am Top und man beherrscht die Welt und irgendwann man ist am Ende und man denkt sich, warum tue ich mir das an? Das haben wir teilweise am selben Tag gehabt, wo wir mal ganz oben waren und ganz unten. Also ich glaube, das beschreibt am besten unser Leben in den letzten Jahren. Aber es ist auch, irrsinnig viel Spaß gemacht, weil sonst würden wir es nicht machen.
Ich wollte gerade sagen. Ja, ich glaube, also auch von meiner Seite ist es so, dass diese Ups und Downs, das ist Sergio hat es sehr richtig da zusammengefasst, die hat man ein paar Mal am selben Tag. Ja. Aber andererseits, es ist auch sehr viel Schönes dahinter und es sind viele Augenblicke, die ich nicht missen würde. Und es macht unglaublich viel Spaß. Ja.
Was mich besonders interessieren würde, wo ist denn so wirklich, weil der Podcast heißt ja Sparks and Steps, wo ist so dieser Spark übergesprungen? Weil vielleicht können Sie so ein bisschen erzählen, habt ihr mehrere Ideen gehabt? War immer schon eure Idee, wir wollen gemeinsam was gründen? Oder wie hat Artivive begonnen, Gestalt anzunehmen? Wo war der Zeitpunkt, wo ihr dann gesagt habt, das machen wir jetzt und jetzt wird es wirklich von der Idee einfach konkreter?
Vielleicht kann Codin anfangen zu erzählen, wie wir uns kennengelernt haben vor 20 Jahren. Und dann
muss ich das?
Ja.
Ja. Ja, wir kennen uns seit 2002. Ich war damals auf der WU, Sergio war in Hagenberg, Medientechnik und Design, wenn ich mich nicht irre. Und damals hat er noch eine Glatze gehabt. Und wir haben uns, wie so oft, auf der Uni auf einer Party getroffen und waren dann lustige Zeiten. Jeder hat auch seinen Berufsweg weitergemacht. Wir haben uns quasi fast jede Woche getroffen. Seitdem, also sehr, sehr gute Freunde. Und es war einfach 2016, wie Sergio mit der Idee gekommen ist. Er muss erzählen, wie er zur Idee gekommen ist. Ich kenne schon. Da haben wir uns
Hoffentlich.
überlegt, da haben wir uns überlegt, dass es eigentlich endlich mal Zeit wäre. Es war auch ein guter Zeitpunkt, weil beide von uns ein bisschen schon sehr viel Erfahrung hatten. Also beide von uns hatten schon mehr als 10 Jahre Berufserfahrung zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist auch nämlich ein wichtiges Takeaway, wenn man an Startup denkt. Ja, man muss schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Und man muss einfach gewisse Sicherheitspolster und gewisse Limits an das, was man ertragen kann, mitbringen. Ja. Aber wie die Geschichte entstanden ist, da kann sicher Sergio mehr erzählen. Mir hat es nur gefallen.
Genau, also Cordin und ich, wir waren uns, wie der Cordin auch schon erzählt hat, waren immer wieder im Austausch und haben schon in den letzten 20 Jahren immer wieder Ideen ja, besprochen und überlegt, in welche Richtung diese gehen können. Und mein Background ist in Marketing und Werbung. Also nachdem ich mit den Technik und Design studiert habe, habe ich geglaubt, das ist meine Zukunft. Was ich dann auch für 10 Jahre gemacht habe, also eigentlich 12 Jahre, 10 Jahre habe ich eine Agentur aufgebaut, gemeinsam mit einem Freund. Und da haben wir dann auch angefangen, mit Augmented Reality zu arbeiten. Wir waren einer der ersten, wenn nicht die erste Agentur. Und dementsprechend haben wir auch ziemlich große Kunden für uns gewonnen, wie Volkswagen und Audi weltweit, auch lokal Raiffeisen. Und wir haben wirklich sehr coole Projekte umsetzen können. Nur dort habe ich irgendwie gemerkt, dass es nicht wirklich so ein Mehrwert geboten wurde. Also die Technologie war super. Du kannst irgendwie vorstellen, du konntest auf der Straße gehen und über eine App ein Auto auscannen und irgendwie die Farben wechseln, im AR schauen, eigentlich was im Manual drin steht. Und das war eigentlich sehr, sehr cool von der Darstellung, aber waren die gleichen Informationen, die du vielleicht in einem Katalog oder auf einer Webseite finden würdest. Also dementsprechend nicht wirklich ein Mehrwert. Aber aus der kreativen Sicht habe ich mich in den Möglichkeiten, die Augmented Reality geben, verliebt. Also das heißt, dass man das Internet dorthin bringt, also in der Realität verknüpft, genauso wie es jetzt auch Meta, Facebook, entdeckt hat. Und nach einer kurzen Pause, wo ich drauf gekommen bin, dass ich nicht mehr im Marketing und Werbung arbeiten will, weil irgendwie die ganze Arbeit, die wir da gemacht haben, war irgendwie von einer Kampagne zur nächsten und es war nie wirklich etwas Long-Term geplant, habe ich eine kleine Ausstellung gehabt mit ein paar Bildern von einer Reise, einer Weltreise und ein ehemaliger Kollege ist gekommen und hat gesagt, welche App soll ich installieren, um die AR-Erweiterung deiner Ausstellung zu sehen? Und ich war irgendwie so verblüfft und gesagt, wie soll das gehen? Du weißt ja, wie viel es ist, eine App aufzubauen und wie viel Know-how und Stunden dahinter stecken, um sowas aufzubauen und für eine Ausstellung das machen, würde sich nie auslohnen. Aber dieses Gespräch hat mich so lange verfolgt und immer wieder habe ich dann in Museen mir überlegt, wie es ausschauen könnte in Galerien, bei Ausstellungen. Und an einem lauen Sommerabend beim Bier habe ich Codin angerufen und gesagt, wo bist du? Er war gerade in Bukarest und gesagt, wir müssen uns treffen. Ich habe eine Idee für Millionen. Und dann ist der Codin wieder zurückgekommen. Ich bin dann mit dem Moped zu ihm gefahren. Er hat einen Pizzamann, wo er früher gewohnt hat, in der Nähe gehabt. Da haben wir uns bei 2 Dosen Bier hingesetzt, haben einen Laptop ausgepackt, haben eine Präsentation gezeigt. Codin hat mich angeschaut und gesagt, die Hälfte habe ich nicht verstanden. Es schaut aber cool. Ich glaube, es ist etwas dahinter. Du bist so motiviert. Lass es uns versuchen.
Das
Und
ist die
seit.
Kurzfassung, oder wie?
Genau. Und so haben wir eigentlich dann 2017 gestartet. Und jetzt sind wir bei, wie viel Codin? 140.000 Künstler weltweit.
Naja, mittlerweile sind wir die drittgrößte Plattform, AR-Plattform auf der Welt. Also wir haben 140.000 Kreative und Künstler an Bord. Zum Vergleich, Facebook hat 600.000 und Snapchat hat 250.000. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dieses Jahr Snapchat überholen.
Okay,
was
wow.
spannend ist.
Gratuliere.
Ja, also was mir also neben Sergios Enthusiasmus so sehr gefallen hat, es war die Tatsache, dass es ein neues kreatives Medium ist. Das heißt, so wie Film oder Fotografie vor 100 Jahren. Ja. Man ist ja Anfang des 20. Jahrhunderts ins Kino gegangen und man hat sich die Nachrichten angeschaut. Und es war ein sehr informatives Medium. Und dann ist in den 1930er, 40ern ist Hollywood gekommen, damals noch richtig kreativ. Filme wie Charlie Chaplin und Citizen Kane und Casablanca. Und da ist wirklich viel Kreativität dahinter gestanden. Und wie sich Hollywood das angenommen hat, ist das Medium Film auch explodiert. Mhm. Als kreatives Medium. Ähnlich mit Fotografie. Es war auch ein sehr informatives Medium. Am Anfang sehr, sehr technologisch komplex. Und dann ist Kodak gekommen in den 60er, 70er Jahren, hat das Ganze simplifiziert und verkleinert und einfach in die Hände der Kreativen gestellt und dann ist das Medium auch explodiert. Ähnlich mit Augmented Reality. Es war sehr lange Zeit ein sehr technisches...
Ja. So eine Spielerei halt, so ein bisschen mehr. So,
es war ein informatives Medium, aber es war kein kreatives Medium. Und ich glaube schon, dass es die Möglichkeit hat, dadurch, dass es das Analoge mit dem Digitalen verbindet, dass es wirklich ein neues kreatives Medium ist. Und mit dem Metaverse wird das auch immer mehr der Fall. Und man sieht, dass es einfach kommt. Und es ist die logische Weiterentwicklung. Es ist eine Kombination zwischen dem Analogen und dem Digitalen. Und wir leben im digitalen Zeitalter. Und deswegen finde ich das unglaublich spannend. Ja. Natürlich, der Enthusiasmus von Sergio war überwältigend. Und man kann damit auch Geld verdienen, das, darum geht es.
Ja. Aber war ich das gleich von Anfang an klar oder war das zuerst einmal so, das ist mal eine gute Idee und das Geschäftsmodell ist dann so mit der Zeit gewachsen? Oder habt ihr mal gesagt, ihr versucht es?
Ich habe komischerweise jetzt über Weihnachten habe ich mir die ersten, wir haben von Anfang an haben wir so kleine Briefs geschrieben zu jedem Meeting. Ja? Und von Anfang an ist eigentlich genau dieses Modell, das wir jetzt haben, es ist ein Subscription-Based Model, haben wir mitbedacht. Ja? Also es war schon, natürlich die Zahlen, die wir dort reingeschrieben haben und die Wachstumsraten und wie sich das Ganze dynamisch entwickelt, das kann man nicht vorhersehen, vor allem nicht.
Haben wir schon übertroffen, oder? Wir sind weit drüber.
Ja, in Jahren, ja.
Ja, das ist ja natürlich cool. Aber die Frage, die sich mir zum Beispiel stellt, also ihr, Sergio, du bist dorthin, ihr habt Pizza gegessen, Idee, viel Enthusiasmus, ihr habt gesagt, ihr macht das. Aber habt ihr dann parallel, habt ihr noch weiter in euren Jobs gearbeitet oder habt ihr dann wirklich gesagt, okay, wir machen einen klaren Cut und dann legen wir erst los?
Also mein Teil, ich war schon in einem Sabbatical, eineinhalb Monate drin. Ich wollte eigentlich noch weitere 4-5 Monate nichts tun, beziehungsweise mir überlegen, was ich als nächstes machen will. Und dann war mein Sabbatical aus. Also da hat ATWF angefangen. Mhm. Und es war, wenn man sowas angeht, dann muss man es halt komplett angehen. Mhm. Es gibt keinen dazwischen.
Ja. Wie war das bei dir, Sergio? Warst du auch sozusagen, du warst schon raus aus der Agentur? Oder?
Genau, also ich war auch auf einem Sabbatical fünf Monate und habe die Welt bereist, einmal rundherum. Weil ich geglaubt habe, ich werde jetzt die Einsicht haben, ich werde Sinn des Lebens verstehen, ich werde mich wiederfinden, ich werde alles erledigen und einen neuen Sinn in meinem Leben finden. Wahrscheinlich ist es nicht passiert. Aber ich bin irgendwie zurückgekommen mit einem weiteren Horizont, würde ich jetzt mal sagen. Und nach dem Gespräch mit Codin bin ich dann vollständig aus der Agentur ausgestiegen. Mhm. Auch ziemlich schnell, damit wir uns auf dieses Thema konzentrieren können. Ich muss auch gestehen, ich glaube, für uns beide war es so ein sehr spannendes Thema und wir haben auch sehr wenig Erfahrung in Kunst und Kultur gehabt und hat es aber der Bereich hat uns beide interessiert und gesagt, okay, wir versuchen das und schauen, wie weit wir kommen. Und wenn das jetzt nicht hundertprozentig funktioniert, werden wir halt etwas anderes machen. Also wir sind da, glaube ich, eingestiegen, um diese Erfahrung zu haben. Und das hat, glaube ich, ein bisschen von der Pressure weggenommen, weil wir gesagt haben, okay, wir gehen das locker, also locker. Es steckt irgendwie nicht unser ganzes Leben dahinter und alle Finanzen, sondern wir haben das irgendwie so als Zwischenschritt gesehen, aber hat sich zu das entwickelt, was es heute ist. Und wie der Codin gesagt hat, ich glaube, es ist wichtig, wenn man sich für etwas entscheidet, die ganze Aufmerksamkeit es zu widmen.
Würde ich auch so unterschreiben. Manchmal ist es möglich, manchmal halt noch nicht, weil oft ist ja auch so ein bisschen das finanzielle Thema, wo man sagt, ja, wenn ich nur ein, zwei Monate Polster habe. Aber ganz klar, wenn man sagt, ich glaube an die Idee, dann sollte man sich so gut wie möglich darauf definitiv konzentrieren.
Ja. Das ist auch so eine Sache. Ich glaube, man sollte sich das wirklich überlegen und man sollte wirklich reinsteigen, wenn man auch sicher ist, dass man nicht nur ein, zwei Monate Polster hat. Ja. Ich weiß, es ist schwierig, aber es ist einfach, wenn man einen gewissen Polster hat, kann man auch fokussiert arbeiten. Ja.
Ja, definitiv. Und wie war das dann? Also wie seid ihr dann die App angegangen? Oder war es überhaupt gleich eine App von Anfang an? Oder wie waren denn dann so die Schritte? Weil da braucht man ja Leute, die einen dann da gleich unterstützen. Habt ihr Förderungen angefragt? Oder wie waren so, vielleicht könnt ihr da so ein paar Meilensteine sagen, so von der ersten Zeit?
Bei uns war es nämlich so, die Erfahrung, die ich in der Agentur gemacht habe, hat uns einen Vorsprung gegeben. Das heißt, ich wusste schon, welche Technologien es gibt, ich wusste, wie die funktionieren, ich wusste auch von der User Experience, Usability, wie das man am besten umsetzt. Also da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Codin ist dann auf der anderen Seite gekommen und hat auch durch seine Arbeit und Erfahrung auch ein gutes Gefühl gehabt, was es uns kostet, wie wir das Geld zusammenstellen, welche Förderungen wir da einreichen können, wie wir das alles irgendwie auf der legalen Seite aufbringen können, auch wie wir eine GmbH gründen und so weiter. Also da haben wir uns ziemlich gut diese Aufgaben untereinander aufgeteilt. Aber auch gleichzeitig habe ich einen Kollegen und sehr guten Freund aus Rumänien kontaktiert, der eine Outsourcing-Firma hat und ich habe mir mal beim Besuch in Rumänien gesagt, ich bräuchte einen Entwickler oder zwei für 2 Wochen, damit wir den Prototypen aufbauen. Aus den 2 Wochen sind dann 3.500 Stunden geworden und er ist dann auch als Investor bei uns eingestiegen und ist jetzt auch eigentlich der Erste, der an unsere Idee geglaubt hat und uns unterstützt hat durch seine Manpower.
Okay, ich verstehe. Aber hat euch das dann auch so einen gewissen Aufwind gegeben? Weil irgendwie, man hat eine Idee, man glaubt selber dran, aber es gibt, das habe ich jetzt schon bei vielen Gesprächen gehört, es gab dann schon so die eine Person oder die eine Förderung, wo man dann irgendwie so ein bisschen einen Beweis bekommen hat, ah, das kann doch funktionieren, da glaubt jemand dran. Also so dieser erste Follower unter Anführungszeichen, ob es jetzt Förderung, Person etc. ist, die dann wirklich auch an die Idee glaubt und dass das einfach nochmal so einen Schub gibt.
Es war, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung, wie wir es auch vorher erwähnt haben, mit diesen Ups und Downs. Das war am Anfang genauso wie heute vielleicht auch. Also erstens war es der Dan, der uns da unterstützt hat, auch der Investor, der auch mit den Programmierstunden uns unterstützt hat. Aber gleichzeitig hatten wir auch Gespräche in Österreich und in Wien und haben irgendwie versucht, die Idee zu präsentieren und zu schauen, was wir an Product Market Fit wir haben. Wir haben mit Künstlern geredet, wir haben mit Museen geredet. Die ersten Feedbacks waren schrecklich. Es war irgendwie wie digital und wie Handy und wie Museum. Was ist digitale Kunst überhaupt? Ja, und das war jetzt nur vor 5 Jahren, aber das waren die ersten Feedbacks, die wir bekommen haben. Aber dann hatten wir durch Zufall eine sehr coole Idee. Vielleicht kann der Codin uns die nochmal erzählen, wie wir eine große Institution davon überzeugt haben, dass es in der richtigen Richtung geht. Und das war eigentlich der Aufschwung für uns.
Ja, also es war die Albertina damals und die haben eine Ausstellung gehabt, die hieß Film Stills. Und es ging darum, dass Fotografien von alten Sets, 1920er, 1930er Jahren, dort ausgestellt waren. Und wir haben uns überlegt, das wird super passen, wenn wir diese Filme finden würden und diese Szenen finden werden würden und hinterlegen würden. Also haben wir die Fotos abfotografiert und die Szenen gefunden, dann mit Artiwave integriert und dann haben wir es abgefilmt, nochmal im Museum und das dem Museum nachher geschickt. Dann haben wir irgendwann einen Termin bekommen und dann hatten wir schon ein paar Monate später unseren ersten Kunden. Aber in der Zwischenzeit, während wir das gemacht haben, sind auch immer wieder Künstler gekommen und das ist auch, wir haben vorher gesagt, wir haben 140.000 Künstler. Wir haben für die ersten 1.000 haben wir mehr als ein Jahr gebraucht. Mittlerweile kriegen wir 1.000 jede Woche. Ja. Aber in diesem Jahr, jeder, der hinzugekommen ist und irgendwas erstellt hat, war für uns wichtig, weil wir haben fast mit jedem geredet und versucht zu verstehen, was ihm gefällt, was er mehr haben würde, was Sinn machen würde. Und dann haben wir einfach angefangen, die Sachen zu priorisieren und schauen, was tatsächlich notwendig ist, um das Ganze mehr als nur dass man wirklich daraus eine Kreationsplattform aufbauen kann. Und diese ersten 1,5 Jahre, das war so ein Try and Error. Also es war immer wieder Blödsinn machen und schauen, dass man gleichzeitig mehr Gutes macht als Blödsinn. Und dann irgendwann den Blödsinn aufräumen und ja, wie eine Leiter. Ja,
Immer,
und
ja, Schritt für Schritt geht man halt voran
Schritt für Schritt.
und probiert aus. Aber das heißt, ihr habt nach ein paar Monaten, also diese Filmstil-Geschichte, die du gerade erzählt hast, das habt ihr sozusagen aus Eigeninitiative gemacht und habt ihnen faktisch das Ergebnis geschickt und gesagt, hey, das könnt ihr euch zur Verfügung stellen, wenn ihr es wollt.
Genau. Also wir durften es auch bewerben in der Albertina damals. Wir sind auch hingegangen und haben auch die Besucher befragt, wie sie das finden. Und wir haben so ein Survey gemacht. Und das Ergebnis war sehr, sehr gut. Also es war einfach, alle haben gefunden, dass es mehr der Ausstellung bringt. Ja. Und dann im Herbst 2017 durften wir auch das erste kommerzielle Projekt umsetzen.
Ah ja, okay. Ja, das ist dann eh flott gegangen. War ja nicht zu erwarten per se, oder? Also man weiß
Naja,
es ja nicht.
natürlich wussten wir, dass es kommt.
Ach so, ja.
Ja, es war, wir haben auch dann gesehen, wir haben es dann auch gesehen, sobald Albertina im Zusammenhang mit unserem Namen oder unser Name im Zusammenhang mit Albertina publik war, gab es diese Zweifel von den Leuten, mit denen wir geredet haben, nicht. So, ja, selbstverständlich arbeitet es mit Albertina, selbstverständlich macht das Sinn. Die haben dann auch zum späteren Zeitpunkt zu einer Pressekonferenz eingeladen, wo irgendwie Presse von überall auf der Welt gekommen ist und wir waren dann überall präsent und von dem Zeitpunkt war es auch legitim, was wir gemacht haben. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen auch meistens bei den Startups dieses Mindset, man muss irgendwie die Waage finden zwischen ist es etwas, was in der Zukunft relevant ist und vielleicht unser Leben ändert, auch wenn es die Leute heute nicht sehen, oder ist es total Blödsinn? Weil es war, wie ich auch kurz gesagt habe und der Cotin auch, am Anfang war es irgendwie, wir waren und haben das gesehen, was kommen wird, wie digital und traditionell zusammen verschmelzen werden. Aber viele haben es damals nicht gesehen. Und wir sind dran geblieben und wir haben nicht aufgegeben, wir haben uns auch nicht entmutigen lassen. Aber das ist ja dann auch die Frage, wie lange versucht man es. Bei uns waren es innerhalb von 3 Monaten, haben wir irgendwie dann den Stempel von Albertina bekommen. Und dann war es damit erledigt. Aber bei manchen kann es vielleicht länger dauern. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, wenn man etwas startet und man bekommt viel negatives Feedback oder die Leute sind skeptisch und das ist wahrscheinlich in Österreich öfters als woanders, dass man ein bisschen mutig ist, aber wenn man an der Idee wirklich glaubt, sollte man es nicht gleich aufgeben. Und ich glaube auch ein sehr wichtiger Punkt ist auch, wenn man ein Startup startet und eine Idee hat, dass man es so vielen wie möglich erzählt. Man hat irgendwie manche immer noch die Mentalität, wenn es irgendjemand erzählen wird, der meine Idee stehlen, ist veraltet, weil keiner wird dann gleich alles, was er oder sie macht, aufgeben und das Gleiche starten, was du machst, und als Konkurrenz. Also dementsprechend immer, wenn eine Idee da ist, immer mit allen reden, erzählen, was man machen will und schauen, was für ein Feedback zurückkommt.
Das ist schon einmal
Das
gleich
ist das
guter
eine und
Tipp.
das andere ist auch von Anfang an international denken. Wenn man sich vor allem, also wenn man in den Staaten ist, ist es leichter, den lokalen Markt zu bearbeiten, weil das einfach groß ist. Ja?
Ja.
Aber in Österreich, ja, es gibt nichts. Ja? Also wenn man als österreichisches Unternehmen nicht global denkt oder als österreichisches Startup, außer man ist in einer sehr, sehr engen Nische, wird man da nie.
Ist der Markt sehr klein dann doch?
Ja, der Markt ist klein und das sind einfach diese lokalen Befindlichkeiten, die das Leben unglaublich schwer machen. Es fällt uns viel leichter, einem Unternehmen in den Staaten zu verkaufen oder in Frankreich oder in Deutschland als in Österreich, weil die meisten sich denken, das sind die Lokale und mit denen können wir eh reden. Ja?
Ja. Verstehe, verstehe. Ja, diese zwei Tipps nehmen wir auf jeden Fall gleich mit. Die Idee sozusagen immer wieder erzählen und so viel wie möglich Feedback einholen und gleich von Beginn an international und global denken. Und jetzt, das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage, und zwar jetzt, das Ganze hat angefangen, ihr habt von der Albertina faktisch die Credibility auch bekommen, so hey, das verwenden jetzt auch große Institutionen, wirklich namhafte Institutionen. Und was würdet ihr so sagen, jetzt auf dem weiteren Weg, war so der Schritt mit den größten Auswirkungen? Also manche haben dann erzählt, es waren die Mitarbeiter, es waren die Büros, es war weiß ich nicht was. Was war denn das bei euch, wo ihr sagt, das war der Schritt mit den größten Auswirkungen auf euer Unternehmen, auf eure Unternehmung Artivive?
Also ich würde sagen, an einem Nachmittag im Herbst 2018 haben wir das vierte Mal eine E-Mail bekommen, wo wir gedacht haben, dass es Spam ist. You come highly recommended. Ja? Und das war von Berkeley Skydeck. Und das war schon das vierte Mal und Erinnerungsmail, wir sollen uns dafür irgendwas bewerben. Und wir haben uns beworben. Dann haben wir spät in der Nacht ein Interview gehabt mit dem Fund Manager von Berkeley Skydeck.
Was ist das? Ist das ein, sorry, nur ganz kurz für die Zuhörer.
Also Berkeley Skydeck ist der Accelerator von UC Berkeley in Kalifornien. Und es ist von der Qualität her eins der besten 5 Accelerators weltweit. Ja. Mhm. Und ein Dank an die AWS. Wir waren ein paar Mal mit Jin in Asien unterwegs und die haben uns anscheinend empfohlen dort. Mhm. Und we came highly recommended. Und nach 2-3 Interviews haben sie uns gefragt, ob wir nächste Woche kurz nach Kalifornien kommen wollen, nach Berkeley, um das letzte Interview zu führen. Also sind wir in den Flieger eingestiegen und sind hingeflogen, haben uns ein Airbnb in Mission Street in South San Francisco geholt. Das ist eine ganz schiere Gegend und ganz weit von Berkeley. Und dann waren wir beim Interview und die haben uns genommen. Und auf dem Rückweg haben wir in Paris den Vertrag ausgedruckt in der Lounge und unterschrieben, zurückgeschickt. Das hat einiges geändert. Ja.
Das heißt, ihr wart dann wirklich vor Ort. Wie lange wart ihr in dem Accelerator? Wie lange dauert so ein Programm?
9 Monate. Also eigentlich waren es 6 Monate. Wir haben dann verlängert und insgesamt waren wir 9 Monate in Kalifornien. Und ja, irrsinnig viel gelernt, viele Kontakte, Denkweisen und ja, es hat uns unheimlich viel geholfen, uns auch international auf die Karte zu stellen.
Was waren so vielleicht die 2 wichtigsten Erkenntnisse von euch aus diesen 9 Monaten, einfach so, weil du gesagt hast, Denkweisen und so weiter hat es da gegeben. Was waren so 2 Dinge, die euch heute oder die jeden von euch vielleicht noch begleiten aus diesen 9 Monaten, aus diesem Programm?
Es klingt vielleicht jetzt abgedroschen, aber es sind wirklich 2 Sachen. Erstens, man weiß nichts, man sollte alles ausprobieren, man sollte alles testen, man sollte alles verifizieren. Jede Annahme, man weiß eigentlich nichts über den Kunden, über das Produkt, man sollte alles testen. Und zweitens auch irgendwie dieses ein bisschen fake it until you do it, until you make it. Mhm. Irgendwie die Idee, dass man versucht, so wenig Aufwand da rein, in Sachen reinzustecken, so schnell zu agieren, um etwas zu verifizieren. Also Da gibt es ein Beispiel von einem Startup, das dort war. Die waren nicht im Kohort, sondern irgendwie so ein Hotdesk. Das ist irgendwie so ein Nebenprogramm von UC Berkeley gewesen. Und die haben überall, auch im Accelerator, auch im Gebäude und rundherum Plakate geklebt mit Auto vermieten, weil in Amerika kann man überall nur mit dem Auto fahren und dementsprechend hatten wir kein Auto. Und die große, also beziehungsweise was das Startup angeboten hat, ist nämlich, dass das Auto geliefert wird und abgeholt wird.
Ah ja.
Weil das ist immer ein Problem, wenn man dann mit dem
Zurückgeben.
Taxi
Ja,
zu der
klar.
Autovermietung fahren muss und dann wieder ein Taxi zurücknehmen. Das ist, kostet auch Geld und nimmt auch Zeit in Anspruch. Und ich habe gedacht, das ist ja eine super Idee. Bin auf der Webseite gegangen, wo das eigentlich ziemlich gut ausgesehen hat und habe irgendwie alles ausgefüllt, welches Auto, wo waren, alle Daten, die sie gebraucht haben. Dann bin ich am Ende angekommen und da stand: Vielen lieben Dank, aber jetzt gerade haben wir keine Autos zur Verfügung. Wir melden uns, sobald ein Auto zur Verfügung steht. Danach habe ich gelernt, die hatten kein einziges Auto gehabt. Sie haben nur Daten gesammelt, damit sie zu Investoren gehen und ihre erste Runde haben, um Autos zu kaufen. Und das hat dann auch funktioniert. Selbstverständlich ärgert man da ein paar Leute in diesem Prozess, aber das war eigentlich so eye-opening für mich, wie man eigentlich so eine Autovermietung nur mit einer Webseite starten kann. Mit einer neuen Idee und wenn die Leute das ausfüllen und irgendwie die ganzen Prozesse machen, sind sie wirklich interessiert, dieses Produkt zu
Ja,
verwenden.
ich nehme mal stark an, RTY war ja sicher auch einmal eine Basisversion, wie ihr das mit der Albertina gemacht habt und ist heute, steht ja heute sicher auch ganz woanders.
Genau, genau so ist es. Wir haben auch am Anfang ein paar Mockups und Fakes zusammengebaut, um die Idee mal darzustellen, weil wenn man auch über Augmented Reality Kunst redet, kann man sich leider sehr wenig vorstellen. Aber dementsprechend haben wir es dann weiterentwickelt, sobald wir dann die ersten Künstler ongeboardet haben.
Was mich dann natürlich auch immer interessiert, weil von dem wird irgendwie wenig gesprochen, aber was würdet ihr denn sagen, so auf eurem Weg, jetzt eben, der hat euch dann nach Amerika geführt, nach Kalifornien in diesen Accelerator, dann ist es sicher wieder bergauf gegangen, aber was würdet ihr denn sagen, war so einer der schwereren Schritte oder schwersten Schritte vielleicht bis heute auf diesem unternehmerischen Weg?
Jeder Tag ist schwer. nein, man muss einfach nur aufpassen, dass man, egal was man macht, man den Fokus nicht verliert. Also ich glaube, diesen Fokus zu behalten ist vor allem, wenn es lange dauert. Wenn es lange dauert, den Fokus zu behalten und nicht davon abzuschweifen, ist schwierig. Und manchmal muss man auch zum Beispiel keine, ich weiß nicht, ein Team ändern, ja? Weil einfach der Fokus nicht mehr passt. Das sind die Sachen, die man rechtzeitig vielleicht erkennen muss, und agieren muss. Man muss immer schauen, dass es weitergeht, ja?
Und mit Fokus meinst du wirklich jetzt sozusagen Fokus auf das Produkt und dass das Produkt einfach weiter besser wird,
Fokus
oder?
auf das Unternehmen. Ich weiß, das haben die auch von Berkeley sehr gut gesagt, ja, weil jeder irgendwie den Goal hat zu raisen, ja, und eine Finanzierungsrunde. That is not the goal. The goal is the goal. That is just something that helps you to reach the goal, ja. Und genauso mit die Teams aufbauen und aufteilen, sich selbst einteilen, ja. Genau da muss man auf diese Sachen achten. Und manchmal ist man müde, manchmal will man nicht mehr und man muss trotzdem noch die letzten 10 Minuten dadurch drucken, ja.
Ja, ich glaube auch genauso, wie der Codin auch sagt, there is no fun in fundraising. Das ist etwas, was sehr viel Energie abverlangt, da auf verschiedene Investoren einzugehen, um dann am Ende eine E-Mail zu bekommen. Sehr gut, was ihr macht, aber nichts für uns. Das ist irgendwie jedes Mal so ein bisschen zerschmetternd. Auch wenn es klar ist, dass es irgendwie nicht für jeden VC oder Investor das Best Case ist, dass man die richtigen dann findet. Also ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen ein Thema, das man auch berücksichtigen muss. Und ich glaube, das hat jeder Founder und jeder Startup. Und after Fundraising ist before Fundraising. Also Das ist irgendwie so ein Thema, das immer mitschwebt. Aber das macht es dann auch ein bisschen spannender. Und man lernt auch sehr viel auch in diesen Gesprächen mit Investoren, auch durch die Fragen, die man bekommt. Da bekommt man vielleicht ein paar Fragen, die man sich nicht selber einstellt. Und vielleicht werden ein paar Sachen dann irgendwie gehighlightet, die dann auch für das Unternehmen wichtig sind.
Es ist so, wenn man noch diese Antwort bekommt mit No, dann muss man eben halt so lange drücken, bis man diese Antwort zumindest bekommt, ja. Weil es gibt sehr viele, die einfach sich nicht mehr melden, ja. Und man will abschließen, ja. Also man will einfach triieren und schauen, welche wirklich zu uns passen und welche nicht. Wir haben den Vorteil, wir haben ja Investoren aus Japan, wir haben Investoren aus Korea, wir haben Investoren aus den Staaten, aus Europa, aus Russland. Das heißt, wir haben auch dadurch sehr viel Reach gewonnen. Also wir haben auch die persönlichen Netzwerke dieser Investoren, die wir anzapfen können für die jeweiligen Länder. Aber jedes Mal war es herausfordernd.
Eine andere Nebenwirkung von der Skydeck Accelerator war, dass wir einen Flip gemacht haben. Also das heißt, das Mutterunternehmen ist eine Inc., selbstverständlich alles, was wir entwickeln und das ganze Team und so weiter, ist die in der GmbH. Aber drüber haben wir eine Corporate Incorporate, dass es viel einfacher gemacht hat, alle diese Investoren für uns zu begeistern, weil es viel einfacher ist. Man muss nicht zum Notar gehen. Es gibt verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel Sales, die in Amerika auch gut funktionieren, um zu investieren. Also das war auch am Anfang war es ein bisschen kompliziert, diesen Flip zu machen. Codin kann da ein bisschen mehr erzählen. Aber letztendlich hat sich das als eine der besten Entscheidungen für uns, um international dann auch Investoren fahren und auch agieren zu können.
Man muss einfach schauen, was zu einem passt. Ja. Auch so ein Learning, was wir eigentlich mit vor Corona noch gehabt haben. Wir sind ja nach Kalifornien gegangen und da ist nicht hundertprozentig ein hundertprozentiger Fit für Artivive, weil wir eher im Kreativsektor sind. Das heißt, die Westküste ist für uns weniger spannend, aber wir sind halt dort gelandet. Aber vor Corona haben wir uns gerade überlegt, ob wir nicht unsere Präsenz auf der Ostküste verlagern sollen, Boston und New York und die Gegend, weil sie einfach vom Kreativpotenzial her viel mehr hergeben. Und das war auch geplant vor Corona, dann ist Corona gekommen, dann haben wir das Ganze mal auf Eis gelegt und haben uns wieder darauf konzentriert, das Ganze von hier aus zu managen. Aber das kommt jetzt auch verstärkt wieder, dass wir uns überlegen, wie wir besser global Fuß fassen können. Sei es durch Kollaborationen, sei es durch lokale Büros. Ja.
Ja, aber ist euch das auch passiert auf eurem Weg, dass ihr einmal auch an irgendwelche, weiß ich nicht, Investoren oder Partner gekommen seid, wo ihr dann eben festgestellt habt, hat jetzt nicht so gut funktioniert?
No comment.
No comment, okay. Ich gehe mal aus, das ist No comment
Also
ist ja.
ja, aber keiner von denen ist bei uns investiert.
Ja, das nehme ich mal stark an. Weil eben, ich habe schon gehört, es ist, ja, manchmal kommt man einfach drauf, dass es nicht passt. Und
Das ist das Schlimmste, wenn man draufkommt, nachdem es schon abgeschlossen ist. Ja.
Ja, was macht man dann? Wahrscheinlich Vertrag schnell aus. Also ich weiß, eben, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber lasst man den Vertrag dann auslaufen oder man trennt sich dann
Es
und sagt,
ist
hey.
wie eine Beziehung, wo man nicht raus kann. Ja? Deswegen muss man sich ganz genau überlegen, wen man da mitnimmt. Das ist im Durchschnitt sind das 7 bis 8 Jahre, die man gemeinsam verbringt.
Ah ja, doch so lang. Also sehr gut anschauen.
Was man auch machen kann, ist nämlich ganz einfach schauen, welche anderen Startups in dem Portfolio vom Investor oder VC sind, und ganz einfach die Founders kontaktieren. Das kann man auch in Due Diligence machen, aber das ist meistens eh öffentlich. Und dann ganz einfach fragen, wie sind sie? Und da kann man viel mehr erfahren. Und auch in unserer Erfahrung, es gab keinen Startup-Founder, den wir angeschrieben haben über LinkedIn oder irgendwie anders, der nicht reagiert hat. Also das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung, wenn der Investor interessiert ist, dass man sich ganz einfach interessiert beim anderen Startup, wie der Investor so tickt.
Erstens das und zweitens, wenn es ein guter Investor ist, dann wird er dem sogar wohl gegenüberstellen. Ne? Also da merkt der Investor auch, dass man sein Due Diligence macht und dass man interessiert ist.
Wenn man sich auch informiert, wirklich jetzt sozusagen über wie der aufgestellt
Ja,
ist, wie
und
er ist und
auch aus Investorensicht. Ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass man sieht, dass die Gründer das ernst meinen. Ne? Man will einfach, wie gesagt, man ist aneinander gefesselt, jetzt von beiden Seiten, auch von den Gründer, aus Gründersicht, als auch aus Investorensicht. Man ist aneinander gebunden und man wird die nächsten Jahre miteinander leben müssen. Ne? Und das Leben sollte schon schön sein als, ja.
Ja, definitiv. Also sehr gut anschauen, mit wem man da einen langen Bund sozusagen eingeht. Ja.
Es ist auch so, dass zum Beispiel die Investoren in den Staaten, dass es weniger problematischer gibt, weil der Markt einfach sehr schnell bereinigt.
Ja, fair enough. Das geht dann schneller, das stimmt, ja. Und wie ist das so? Gab es doch irgendwo mal eine Sache oder einen Schritt jetzt bei eurem unternehmerischen Weg, wo ihr gesagt habt, da war extrem viel Risiko nötig, dass ihr euch bewusst wart und das ihr aber trotzdem genommen habt? Fällt euch da ein Beispiel ein?
Jeden Tag.
Ja, jeden
Ja,
Tag
es ist irgendwie,
wieder aufs
ja, es
Neue.
ist auch, was Sie auch gesehen haben, ist irgendwie so ein bisschen Eye-Handle-Problem, wo man eigentlich das Team braucht, um den Investoren zu zeigen, wo man hingeht, und die Investoren braucht, um das Team aufzubauen. Also das heißt, auch als Startup gibt man mehr Geld aus, als man hat, damit man irgendwie diesen Wachstum dann auch schafft. Und ich glaube, das ist irgendwie das Risiko, das Gudin und ich immer wieder nehmen, wo wir sagen, okay, das ist der Richtige, auch wenn er oder sie mehr verlangt. Das ist genau das, was wir fürs Team brauchen. Und wir werden dann schauen, dass wir die Funds auch bekommen, um alles abzudecken.
Und was hilft euch da dabei, dieses Risiko zu nehmen? Ist das mehr so der Glaube oder die Erfahrung, dass es eh immer gut gegangen ist? Oder habt ihr da irgendwie einen, weiß ich nicht, was hilft euch, dieses Risiko zu tragen, day by day oder auch eben, ja, bei den größeren Entscheidungen doch nicht täglich, aber immer wieder?
Ich glaube, bei uns ist es immer wieder unsere eigene Gehälter, aber wir sagen, okay, wenn es eng wird, zahlen wir uns halt nichts, bis es dann wieder besser geht. Und das hat bis jetzt immer gut funktioniert.
Es ist aber schon so, dass man kennt seine Grenzen und man tut immer das, was man tun muss, um niemals in der Gegend dieser Grenzen zu kommen. Ja. Manche Leute haben halt Grenzen, die weiter weg sind. Ja. Also ich glaube, unsere Resistenz ist doch etwas ausgeprägter als, ja. Das ist auch mit der Zeit gekommen, einfach.
Ich wollte
Aber
gerade fragen, ja.
das bringt auch Erfahrung mit sich.
Ja.
Also wir beide haben jetzt mehr als 15 Jahre Berufserfahrung und das bringt schon einiges. Ja, mehr als 15 Jahre. Und man lernt viel und man lernt, dass einfach Stresssituationen einfach immer wieder vorkommen und man muss da durchkommen. Man entwickelt eine gewisse Toleranz und das ist schon okay.
Genau. Die klassische Resilienz, die man definitiv braucht, einfach wieder hinfallen oder Krone richten, weitergehen. Ja, ich glaube, das ist gerade beim Startup und ihr habt das ja schon ganz richtig beschrieben. Es ist ein Auf und Ab. Manchmal eben trifft sich am Tag das Auf und Ab öfters. Also ja,
Es
it's
ist es, ja, aber es, man muss sich immer bewusst sein, dass man macht weniger Blödsinn, ja. Mit jedem Tag, den man an Erfahrung sammelt, macht man weniger Blödsinn. Natürlich, man riskiert immer wieder und jeder Pivot, jede Änderung des Systems ist eigentlich ein Risiko, ja, natürlich. Aber aus Erfahrung kann man sagen, dass es wahrscheinlich besser wird als vorher. Und damit muss man nach vorgehen.
Und ich glaube, auch ein anderer wichtiger Punkt ist auch, wie wir beide zu dem Ganzen stehen. Also ist irgendwie, wir freuen uns auch auf den Weg dorthin, die Erfahrung, die wir jeden Tag sammeln, als dass wir am Ziel ankommen. Selbstverständlich haben wir das Ziel vor Augen und wir evaluieren auch immer wieder, ob wir in der richtigen Richtung gehen. Aber wenn man auch nicht Spaß on the road hat, quasi, ist es halt sehr, sehr traurig. Und ich glaube, das gibt uns auch dann die Kraft, weiterzukämpfen.
Das ist ein super Stichwort, Ziel, weil ich wollte schon fragen, was steht denn so jetzt an? Was wäre so das ganz große Ziel, was ihr bis heute
Weltherrschaft.
Weltherrschaft? Das habe ich heute auch schon mal in einem Call gehört. Weltherrschaft übernehmen. Und das ein bisschen
Genau.
der Meilenstein vor der Weltherrschaft.
Also ich glaube, es tut sich irrsinnig viel in dem ganzen Bereich von digitaler Kunst, wenn wir uns jetzt NFTs anschauen, wenn wir uns auch Meta anschauen, und wir sind extrem stolz, Teil davon zu sein, und wir können das mit beeinflussen, wie die Kunstform des 21. Jahrhunderts sein wird. Also das ist irgendwie, glaube ich, schon Teil, Ziel, das wir quasi schon jetzt erfüllen. Selbstverständlich wollen wir sehen, wo unsere Community hingeht, wie sich das alles entwickelt, was wir denen anbieten können, und dass wir irgendwie aktiv in der Gestaltung der Kultur und Kunst des 21. Jahrhunderts sind.
Genau, und ArtiVive, also so wie es jetzt ist, ist ein Anfang, aber wer weiß, wo es noch hingeht. Also ich glaube, das ist ja auch eine große Vision, wo man noch nicht weiß, was da alles noch entsteht, oder?
Genau so sehen wir es auch. Es ist, man muss auch, wenn du zum Beispiel jetzt in ein Museum gehst, oder beziehungsweise auch wenn du dir die visuelle Kunst anschaust, ist es irgendwie so weit entfernt von unser tägliches Leben oder wo wir unsere Zeit verbringen und konsumieren. Aber auf der gleichen Zeit gibt es irgendwie diese ganzen Meisterwerke und traditionelle Kunst. Und ich glaube, dass genau das, was wir machen, diese zwei Welten zusammenbringen, wird auch die Zukunft sein. Und ich glaube, dass wir da auch mit Artify und mit unserer Community und was wir machen, sehr viel bewirken können. Und wie gesagt, ich finde es extrem spannend, dass wir es mitgestalten können, dass wir mit so vielen Kreativen arbeiten, dass wir mit diesen Institutionen arbeiten, dass wir bei Universitäten sind. Also das ist auch sehr, sehr bereichernd und zeigt auch, dass wir auf der richtigen Weg sind.
Schon, wir haben sehr viel über Erfahrungen, eure Erfahrungen gesprochen. Was werden jetzt so, was würdet ihr je, also was wird jeder von euch so Unternehmer und Unternehmerinnen mitgeben? So drei Hands-on-Tipps, die ihr zukünftigen Unternehmer und Unternehmerinnen und ja, alle, die es vielleicht auch schon sind, so mitgeben würdet aus eurer Erfahrung.
Ich glaube, es wurden viele Sachen schon erwähnt. Wenn man irgendwie zusammenfasst, ist ganz einfach an sich glauben, Sachen ausprobieren. Man weiß eigentlich nichts. Man sollte eigentlich alles gegenchecken. Immer die Ideen, was man vorhat, mit anderen absprechen und enjoy the ride. Es wird holprig sein, es wird schwer sein, es werden Momente sein, wo sich jedem denken wird, wieso tue ich mir das an, wieso kann ich nicht irgendwie in einem Corporate 9-to-5 arbeiten und irgendwie das alles hinter mich lassen. Die Antwort darauf ist, weil es fad ist und Startup-Leben ist voller Leben und man kann etwas bewirken. Man hat auch sehr viel Spaß, aber ja, es gibt die Ups und Downs.
Aus meiner Sicht würde ich sagen, dass einfach die Idee ist natürlich wichtig, aber die Umsetzung eigentlich das A und O ist. Man muss einfach dahinter sein und das Ganze. Execution is the key, und ich glaube, das trifft auf fast alles. Also ich habe viele schlechte Ideen gesehen, die aus denen was geworden ist.
Ja, die dann wirklich einfach dann umgesetzt worden sind, im Gegensatz zu den guten Ideen, die eine Idee geblieben sind. Also
Genau.
wirklich Idee am Boden bringen. Ja. Ja, cool. Und vielleicht, Sergio, ich wollte nämlich noch kurz nachfragen, weil du ja gemeint hast, wie wichtig dieses Validieren von Ideen ist. Das hast du ja auch im Laufe des Gesprächs schon mal gesagt. Meinst du damit jetzt, weil, also das, so wie es ich kenne, ist, dass man wirklich eben zum Beispiel so ein, einfach eine Seite aufbaut, wo die Leute sich anmelden können, so wie dieses Autobeispiel, was du gebracht hast. Meinst du das so oder meinst du das noch in einem anderen Kontext, dass man irgendwie Interviews führt oder wie meinst du dieses Validieren?
Ja und ja, ich glaube, es ist wichtig, in einem Gespräch entstehen immer wieder neue Sachen. Es werden auch, wenn man eine Idee jemandem erzählt, wird der oder diejenige das dann herausfordern und vielleicht ein paar Fragen stellen, die sehr wichtig sind zu beantworten. Oder entstehen dadurch vielleicht andere Ansichten, die vielleicht dann zu einer Marketingkampagne werden. Also ich glaube, durch diese Validierung der Idee und drüber reden und verschiedene Leute damit konfrontieren, entsteht vieles Gutes. Dass man irgendwie ganz einfach, auch wenn das die richtige Idee ist, aber durch ein Gespräch, durch die Validierung kommt man auf die Idee, wie man es positionieren kann. Oder dass es irgendwie eine ganz andere Zielgruppe gibt. Also ich glaube, es ist sehr, sehr vielseitig, diese Validierung, und kann verschiedene Formen nehmen.
Und wie habt ihr das denn geschafft? Weil ich denke mir, wenn man sich natürlich viel Input holt, wie schafft man das dann trotzdem irgendwie, sich sicher zu bleiben, dass das im Kern trotzdem gut ist? Und ja, wie bleibt man dann trotzdem, ich sage mal, bei sich und irgendwie ist da nicht so viel im Außen? Oder wie habt ihr das gemacht?
Ganz einfach mit Wodka.
Nein. Wodka ist die Solution. Wodka und Weltherrschaft.
Nein. Genau, man hat irgendwie das Feedback aufgenommen. Nicht jeder hat recht, aber jeder kann gute Fragen stellen. Und dann muss man sich für sich entscheiden. Und ich glaube, das ist ein Bauchgefühl. Wenn man ermutigt wird und sagt, naja, nach drei Gesprächen und keiner wollte es, vielleicht sollte es nicht machen, dann sollte man es auch nicht machen. Aber wenn nach drei Gesprächen und keiner wollte es oder war interessiert und sagt, ja, genau deswegen will ich es machen, dann ist es vielleicht die richtige. Ja.
Es ist auch so, dass wir generell eher die Meinungen beachten, die negativ sind. Weil wir lernen natürlich am meisten aus denen. Ja? Und manchmal vergessen wir die guten Rückmeldungen. Und die haben wir auch gehabt. Ja.
Ja.
Aber die schlechten Rückmeldungen oder die negativen Rückmeldungen, die nimmt man einfach deswegen zu Herzen, weil man sich überlegt, was könnte ich besser machen. Ja? Und beides ist wichtig. Genau, die Bestätigung, aber auch das konstruktiv negative
Feedback. Und dass man eben das eine nicht vergisst.
Ja,
cool. Vielen, vielen Dank. Das war auch, finde ich, ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für die Einblicke auf euren super spannenden Weg. Alles Gute für alles Weitere und ich bin gespannt, was sich bei euch noch so alles tut. Es klingt nach viel auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
Danke auch mal auf meiner Seite.
Danke.
Danke.
Wer jetzt auf Artivive neugierig geworden ist, wie das alles funktioniert und was man da alles entdecken kann und welche Künstler und Künstlerinnen mit Artivive kollaborieren, schaut einfach auf artivive.com vorbei. Sparks and Steps wird in eine verfrühte Sommerpause gehen, weil ich das ganze Jahr alleine mache und es ist gerade in allen anderen Bereichen extrem viel los und ich möchte, dass da eine gewisse Regelmäßigkeit bei dem Podcast entsteht und deswegen, bevor jetzt die Intervalle der Podcast-Releases ganz unterschiedlich sind, habe ich beschlossen, jetzt einmal eine kurze Pause bis September zu machen, um dann wieder jedes Monat oder jedes zweite Monat, das werde ich mir noch überlegen, eine coole neue Folge für euch bereitzuhalten. Auf jeden Fall macht es sehr, sehr viel und wirklich viel Spaß und ich freue mich immer über jeden neuen Gast, jede neue Person, die ich kennenlernen darf und über der ich mit ihr über ihren unternehmerischen Weg sprechen kann und euch da auch sehr viele Insights mitgeben kann. Genau, ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hören im September. Bis dahin gibt es mit dieser Folge jetzt 18 Folgen auf Spotify, auf Apple Podcast oder auf Google Podcast zu hören. Viel Spaß dabei und ich wünsche euch einen guten Start in den Sommer und ich freue mich, wenn wir uns im Herbst dann wieder hören. Alles Gute, bis dahin.